Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Und ich habe halt einfach irgendwie zwei Standbeine wegbrechen sehen. Ne? Das war mein Job und das waren meine Sparanlagen. Ja? Und dann habe ich gesagt, naja komm, also eins davon musst du sichern. Ja, der Job ist nicht sicher. Und deswegen bin ich raus. Ne? Also das hat schon wehgetan, muss ich sagen. Ja. Aber war dann damals für mich einfach die richtige Entscheidung, ne? Wo ich gesagt habe, ich muss das sichern. Ne? Weil was passiert, wenn ich dann irgendwie allein in Brasilien stehe? Ja, mein Arbeitgeber ist insolvent. Ne? Das war schon ein Unsicherheitsfaktor. Was ich gelernt habe im Ausland, ist wirklich, dass Bildung ist der Schlüssel, ne? für eine, ich sag jetzt mal, in Summe reiche Gesellschaft. Ja? Wobei ich reich gar nicht negativ meine, ja? Sondern oder für eine gute, funktionierende, ausgeglichene, faire Gesellschaft. Einfach, weil man damit eine breite Masse ja in gute Jobs bringt. Und man merkt aber, das ist gar nicht gewollt.
Nach 7,5 Jahren wird der Finanzrocker-Podcast auf der ganzen Welt gehört. Vor allem in den USA, Neuseeland, Thailand und in China kommt er in diesem Jahr mit knapp 5 in den USA bzw. 4-stelligen Downloadzahlen sehr gut an. Interessanterweise habe ich auch ein paar Hörerinnen und Hörer in Ghana, im Kongo, Ecuador, Pakistan und Myanmar. Ich habe mittlerweile auch schon einige Hörerfolgen mit Interviewgästen aus dem Ausland geführt. Australien, China, Estland und Thailand waren schon dabei. Und die Links zu diesen Folgen, die packe ich auch nochmal in die Shownotes. Ich fand die Folgen super interessant, weil es da um etwas andere Dinge ging als bei den normalen Hörerinterviews. Ja, und auch in dieser Folge spreche ich mit einem Gast aus dem Ausland, nämlich mit Michael, der seit 3,5 Jahren in Brasilien lebt und als Flugzeugtechniker arbeitet. Seit diesem Jahr hört er auch den Finanzrocker-Podcast und vermutlich kommen auch die meisten der 344 Downloads in diesem Jahr von ihm. Mit Michael spreche ich über das Thema Geldanlage im Ausland, seine Depotstruktur, Besonderheiten mit der Steuer in Brasilien, die wirtschaftliche und politische Lage am Zuckerhut und einiges mehr. Ganz besonders wichtig war mir der Aspekt, vor dem Michael 2020 stand, als die Corona-Pandemie losging und er mit seinem Job in der Krise steckte und aber auch sein ganzes Depot. Und auch das ist ein Thema, über das wir sprechen. Die Folge ist also mal wieder ein Blick über den Tellerrand mit ganz vielen interessanten Einblicken, die es sonst in den normalen Finanzrocker-Folgen nicht gibt. Meine Leitung geht heute nach Brasilien und zwar südlich von Sao Paulo zu meinem Hörer Michael. Er hört dort regelmäßig den Finanzrocker-Podcast und investiert von dort aus in unterschiedliche ETFs. Was ihn nach Brasilien geführt hat und wie seine gesamte Asset-Allokation aussieht, das wollen wir heute besprechen. Zunächst aber Hola nach Brasilien und willkommen im Finanzrocker-Podcast, Michael.
Ja, bon dia, Daniel. Schön, dass ich dabei sein darf. Freut mich. Und ja, also mein Name ist Michael. Ich bin 39 Jahre alt, lebe jetzt seit 3,5 Jahren hier in Brasilien und war vorher viel weltweit unterwegs. Ja, ich bin Flugzeugtechniker und war vorher so als, ich nenne es jetzt immer so als Monteur unterwegs, ja. Also für mehrere Wochen. Und ja, jetzt seit 3,5 Jahren fest in Brasilien und es gefällt mir sehr gut.
Ja. Ja, und du hast mir ja eine E-Mail geschrieben, dass du auch den Finanzrocker-Podcast hörst. Den hörst du aber noch nicht so lange, oder?
Nee, erst seit ungefähr März, wobei ich dazu sagen muss, dass ich sowieso erst seit März ungefähr diesen Jahres auf den Geschmack von Podcasts gekommen bin. Und ich hatte vorher immer eigentlich einen Tech-Podcast gehört, weil mich das interessiert hatte. Und seit März höre ich intensiver, so, also durch die Bank, durch alles. Und habe ich so das Format-Podcast für mich erst dieses Jahr entdeckt, leider. Und seitdem aber intensiv, ja.
Ja, und du hast ja auch vergangene Folgen gehört und hast da auch festgestellt, dass ich öfter mal Hörer aus anderen Ländern zu Gast habe. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe nochmal nachgeguckt. Also Brasilien sind die Downloadzahlen sehr gering. Ich vermute, die kamen alle von dir.
Okay, ja, kann gut sein. Naja, ich habe mich bei dir durchgehört und dann da war, du hattest eine Folge, glaube ich, mit jemandem aus China, fand ich ganz spannend, ja.
Genau.
USA war auch dabei.
Tallinn hatte ich noch.
Tallinn war?
Genau, Tallinn, Estland, das hatte ich auch vor ein paar Jahren.
Okay, ja, also China, das hatte ich in Erinnerung irgendwie und das fand ich spannend, weil das ja auch so ein bisschen weit weg ist.
Ja.
Und dann dachte ich auch, ja, also Brasilien ist auch weit weg, also auch thematisch, ja, es funktioniert ganz anders als wie auch zum Beispiel USA oder so. Und dann dachte ich, naja, vielleicht ist das auch interessant. Und weil ich auch einen Moment, es hat auch für mich einen Moment gedauert, bis ich mich da überall reingefuchst habe. Und deswegen dachte ich, naja, vielleicht ist das auch für andere ganz interessant. Und ja, wollte ein bisschen partizipieren.
Ja, lass uns mal mit der Frage starten, warum du überhaupt nach Brasilien gegangen bist. Du hast ja gesagt, du bist Flugzeugtechniker, ne? Und da hat sich dann bei deinem Arbeitgeber die Möglichkeit ergeben, dass du dort arbeiten kannst.
Genau, da wurde im Prinzip eine neue Planstelle aufgemacht und dann ist mein Arbeitgeber auf mich zugekommen und hat mich gefragt, Mensch, dir hat es ja in Brasilien damals gefallen, als ich da auf Monteursdienstreisen unterwegs war und ob ich mir das vorstellen könnte, längerfristig, also so, das war damals, waren so 3-4 Jahre im Gespräch und dann hatte ich ein bisschen mit mir gehadert, ja, und dachte, nee, komm, das musst du mitnehmen, ja, also vor allem, wenn ich dann irgendwann mal älter wäre und dann zurückblicke, dann wollte ich schon mal irgendwie Südamerika mitgenommen haben. Und ja, jetzt, wie gesagt, jetzt knapp 4 Jahre sind das jetzt und ich verlängere um 3 weitere Jahre. So ist der Plan aktuell. Und dann mal schauen, was kommt. Ja. Und das war so beruflich. Also mich hat es einfach eindeutig beruflich hier hingezogen.
Ja, und du hast dich da auch gut eingelebt.
Mittlerweile ja. Also das hat einen Moment gedauert. Also ich habe das bei mir gemerkt, bis ich dann wirklich angekommen war. Das hat sicherlich so gute 2 Jahre gedauert. Und mittlerweile fühle ich mich aber sehr wohl. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe so ein bisschen, also es wäre falsch zu sagen, ich habe den Anschluss nach Deutschland verloren, aber ich merke einfach, es zieht mich nicht mehr so oft dorthin. Also ich fliege zum Beispiel nicht mehr in Urlaub nach Deutschland oder solche Sachen. Ganz selten, um meine Familie zu sehen dort.
Ja.
Aber ansonsten ist das nicht mehr so wie am Anfang, ne, wo man dann unbedingt nach Deutschland will, weil man dort Sachen einkaufen will, weil man Leute sehen will und solche Sachen, ja. Das wird einfach weniger mit der Zeit, habe ich gemerkt, ja. Und ich bin einfach in Brasilien angekommen.
Ja, das ist ja auch wichtig, dass man sich dann da auch wohlfühlt. Und du hast gesagt, du hast jetzt auch verlängert. Und ich glaube, wenn es dir da nicht gut gehen würde, dann wärst du schnell wieder zurückgekommen.
Ja, also das ist sowieso eine Sache, das muss ich immer, also muss ich herausheben, auch wenn ich mit anderen Leuten spreche, die dann sagen, naja, was ist ein gutes Land, was ist ein schlechtes Land, ja. Also das kann man so nicht definieren, sondern man muss immer gucken, ob es einem selbst gefällt, ja. Und ich finde es extrem wichtig, ja, dass man sich in dem Land wohlfühlt, weil die Motivation sonst sofort im Keller ist, ja. Also wenn irgendjemand sagt, naja, ich gehe irgendwo 3 Jahre hin, da um wie als, ich sag jetzt mal übertrieben, als Söldner irgendwo zu arbeiten, ja, da muss ich immer sagen, das funktioniert nicht, ne, oder da wirst du dich extrem schwer tun, ja. Und man muss wirklich irgendwo hingehen, wo es einem tatsächlich gefällt, ja, und das können andere Länder sein für unterschiedliche Personen, ja. Also China wäre zum Beispiel nicht meins, ich habe dort auch länger gearbeitet, da weiß ich nicht, ob ich für ein paar Jahre hingehen würde. Aber auf jeden Fall muss man sich das vorher anschauen.
Ja, du hast ja eben gesagt, du bist ja schon gut rumgekommen. Das heißt, vor deiner Zeit in Brasilien, da bist du für einzelne Aufträge dann immer quer um den Erdball gereist, oder?
Genau, also das waren immer so, ich sag jetzt mal, 2 bis 4 Wochen waren es normalerweise. Manchmal waren es 8, 9 Wochen am Stück. Und das war am Anfang viel Middle East, also Nahe Osten.
Ja.
Dubai, Bahrain, ich war in Saudi-Arabien eine Zeit lang. Asien, viel China, Singapur, Japan war ich unterwegs. Und dann kam ein bisschen Afrika dazu. Das war jetzt nicht ganz so meins, muss ich ehrlich sagen. Also Schwarzafrika. Ich war dann in Nigeria, im Senegal. Und jetzt zum Schluss, also so 2017, 2018, war dann Südamerika dran. Also dann, das hat sich so ergeben. Ja, und dann hat es mir auch sehr gut gefallen in Südamerika. Ja, und dann 2018 war eben dann, als mein Chef zu mir kam und mir dann diese Stelle offeriert hat. Und seit Anfang 2019 dann in Brasilien.
Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass die Corona-Pandemie dazu geführt hat, dass du dich tatsächlich ernsthaft das erste Mal mit dem Vermögensaufbau auseinandergesetzt hast. Was ist denn da genau passiert, dass sich da bei dir was geändert hat?
Ja, also Das war so, ich hatte vorher schon in gemanagte Fonds investiert. Da habe ich einfach einen Sparplan laufen lassen. Und als ich nach Brasilien gegangen bin, habe ich mich dann wirklich mit dem Thema Steuern in Brasilien auseinandergesetzt. Die Steuergesetzgebung ist hier ganz anders, wie man das vielleicht von Deutschland irgendwie erwarten würde oder auch von anderen Ländern, die man so kennt. Und das hatte aber auch den Effekt, dass sozusagen das komplette Anlagevermögen, was ich besessen habe, bevor ich nach Brasilien gegangen bin, wurde in Brasilien nicht steuerlich behandelt. Das heißt sozusagen, auch wenn ich diese Fonds verkauft hätte, dann wären die Steuern befreit gewesen. Und dann kam aber die Pandemie. Also meine Idee war, diese zu halten. Und dann kam die Pandemie und dann ist natürlich der ganze Markt bis da nach unten gerauscht. Und ich habe festgestellt, dass ich weniger cool bin. Ja, das kriegt man dann in der Krise ja so mit. Ja. Und dann dachte ich, nee, das musst du halten, Michael, das musst du halten. Und dann muss ich aber auch dazu sagen, dann ging es natürlich auch mit der Lufthansa. Also ich arbeite für die Lufthansa, dann ging es mit der Lufthansa natürlich auch irgendwie bergab. Ja. Und dann war das wirklich, ja, auf Kante, muss man ganz klar sagen. Das war da 2019, war das alles nicht so easy. Und ich habe halt einfach irgendwie zwei Standbeine wegbrechen sehen. Ne? Das war mein Job und das waren meine Sparanlagen. Ja.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, naja, komm, also eins davon musst du sichern. Ja, der Job ist nicht sicher. Und deswegen bin ich raus. Ne? Also das hat schon wehgetan, muss ich sagen. Ja. Aber war dann damals für mich einfach die richtige Entscheidung, ne, wo ich gesagt habe, ich muss das sichern, ne, weil was passiert, wenn ich dann irgendwie allein in Brasilien stehe? Ja, mein Arbeitgeber ist insolvent, ne, das war schon ein Unsicherheitsfaktor. Und, aber ich habe das Ganze genutzt, ich bin dann relativ schnell wieder rein. Also im März hatte ich es komplett liquidiert und bin im Mai 2019 tatsächlich schon wieder langsam eingestiegen und war bis August wieder voll investiert. Und das hat sich dann auch wirklich, das hat sich ausgezahlt, das hat gut funktioniert bis Ende 2021, ja. Und habe das natürlich auch genutzt, um dann das Portfolio so ein bisschen aufzuräumen. Ja, also ich habe mittlerweile nur noch ETFs und bin tatsächlich stark in den USA investiert, ja, über die ETFs. Also die meisten ETFs, ja, wenn man sich so anguckt, der MSCI World und so, die sind ja sowieso schon sehr USA-lastig. Aber ich habe auch ein S&P 500 dann drin und Nasdaq. Und ja, habe das quasi dann genutzt, um das Ganze dann neu aufzusetzen. Ja. Und das funktioniert soweit auch ganz okay für mich, denke ich.
Ja, jetzt würde mich natürlich noch interessieren, du hast aktiv gemanagte Fonds angesprochen. In was für Fonds hast du denn da investiert? Hast du dann gesagt, na, ich schaue einfach mal, wie sie investieren und leg dann da an? Oder gab es da bestimmte Schwerpunkte? Oder waren es einfach irgendwelche Bankprodukte, die du dir hast andrehen lassen?
Ich bin da so ein bisschen reingekommen damals über meinen Vater. Das war so ein Network-Marketing-Nummer. Ja, ganz genau. Und also auf jeden Fall ging das da über dieses Network-Marketing, haben die eben Sparpläne von gemanagten Fonds verkauft und haben dann auch diese 5% der Aufgabeaufschlag eingestrichen und natürlich dann auch irgendwie wahrscheinlich diese Refinanzierung da, die jährliche oder wie die das dann auch immer machen. Und dann hatte ich im Zuge dessen hatte ich dann mal geguckt, naja, geht das nicht günstiger? Und natürlich geht das günstiger über Direktbroker. Und da wurden dann ja auf diese 5% Ausgabeaufschlag irgendwie verzichtet. Dieser Direktbroker hatte aber nur gemanagte Fonds im Portfolio. Das war dann damals okay für mich. Und das waren so, ich glaube, ich hatte den Templeton Crowe, ich muss jetzt gucken, Fidelity, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich hatte einen Pickett Water Fonds drin, der auch relativ gut gelaufen ist. Und dann DWS Accumula, Vermögensbildungsfonds, solche Sachen. Ja.
Ja, das sind ja schon sehr solide, große Produkte, die du jetzt da ansprichst.
Das sind solide, große Produkte. Das war auch so, ich hatte auch einfach einen Sparplan laufen und habe, das ist dann auch irgendwann, hatte ich da nicht mehr geguckt, sondern dieser Sparplan lief einfach. Und das war, also ich sag mal, das war besser als gar nichts machen, aber im Zuge natürlich mit diesem, das einfach das Produkt ETF finde ich natürlich dann schon deutlich, besser einfach.
Wie bist du da drauf gekommen?
Das kam ja dann irgendwann, ich müsste jetzt lügen, ich habe das so um 2016, 2017 oder so bin ich da drauf gekommen, ne? ETFs gibt es natürlich schon länger und mein damaliger Direktbroker hat die aber nicht vertrieben. Er hat gesagt, das gibt es bei uns im Portfolio nicht. Ne? Ich meine, jetzt ist mir natürlich auch klar, warum. Ja? Weil es da weniger zu verdienen gibt für einen Direktbroker wahrscheinlich. Ja. Und dann war ich wahrscheinlich ein Stück weit zu bequem. Und dann hatte ich aber im Zuge meines Auslandsaufenthaltes oder anstehenden Auslandaufenthaltes da nach Brasilien, hatte ich ein DKB-Depot aufgemacht. Und über die DKB kann man natürlich ETFs sehr einfach handeln. Bin dann da langsam rein und dann bin ich aber auch komplett umgezogen mit meinem Depot. Und das war so 2018 ungefähr. Da hatte ich dann das meiste natürlich in gemanagten Fonds noch, ein ganz bisschen in ETFs. Und ja, dann kam irgendwann Brasilien, die Krise. Und dann hatte ich das Ganze neu aufgesetzt.
Und du handhabst das Ganze jetzt aber über das deutsche Depot von Brasilien aus. Und das kannst du auch ohne Probleme machen, weil du Expat bist? Oder kann man das generell machen?
Also das kann man generell machen. Ja, das ist, also man kann auch, wenn man im Ausland lebt, in Deutschland ein Bankkonto aufmachen.
Ja.
Es ist immer nur einfacher, wenn man in Deutschland lebt, dann geht es viel einfacher. Und dann kann man sich quasi als Steuerausländer registrieren lassen. Das ist ein Formblatt. Da geht man zur DKB, schickt den Formblatt sozusagen. Ich bin ab sofort irgendwie nicht mehr ansässig im EU-Ausland oder auch in Deutschland. Also nicht in Deutschland, nicht in der EU. Und das muss man belegen. Normalerweise mit einer Meldeadresse. Also wir haben ja auch kein Meldesystem in Brasilien, aber dann ist es eine Gas-, eine Wasserrechnung oder sowas. Und ja, und dann wird man als Steuerausländer sozusagen, ja, ich nehme mal an, registriert. Und in dem Moment führen die auch keine Steuern mehr für einen ab. Und dann darf man sich da komplett selber drum kümmern. Also das ist legitim. Das ist auch kein shady Business oder so. Ja, das ist alles okay. Das ist für die Brasilianer okay, das ist für die Deutschen okay. Und ich muss es halt nur dann komplett in Brasilien deklarieren.
Und wie ist es da mit den Steuern? Du hast gesagt, das System ist anders, aber wie hoch sind die Steuern im Schnitt?
Das kommt drauf an. Also das Anlagevermögen im Ausland, das ist eine 15% Flatrate. Also sozusagen auf die Kursgewinne fallen 15%. Das, was bei uns Kapitalertragssteuer wäre, das ist hier dann diese 15% Kapitalertragssteuer. Und wobei die Brasilianer einen Freibetrag haben von, ich sag jetzt mal so, ungefähr 6.000, 7.000 Euro pro Monat, den man umsetzen darf.
Pro Monat?
Pro Monat Umsatz, also nicht Kursgewinn, sondern Umsatz. Und wenn man unter dem bleibt sozusagen, dann sind die Kursgewinne aus diesem Umsatz steuerbefreit. Es ist auch so, ich muss hier quasi monatlich eine Steueraufliste machen, ja, und wenn dann Steuer anfallen, muss ich die monatlich abführen.
Ja.
Das wird quasi nicht am Ende des Jahres gemacht. Am Ende des Jahres macht man dann einen Steuerausgleich, einen Jahressteuerausgleich. Und dort muss man dann nachweisen, dass man für irgendwelche Gewinne, die man unterjährig gemacht hat, dann auch entsprechend die Steuern abgeführt hat.
Und wie funktioniert das? Das wird dann von der DKB abgezogen? Das musst du überweisen oder wie läuft das?
Nee, die DKB, die überweist mir quasi den Brutto- wie Nettobetrag. Und dann, ich mache es über Excel-Sheets, ja.
Okay.
Habe ich Excel-Sheets, wo ich das dann alles reinhacke sozusagen. Das wird dann in US-Dollar, muss ich das umrechnen und zwar am Tag des Verkaufs. Ja, und dann muss ich genau aufdröseln, wann habe ich das gekauft, zu welchem US-Dollar-Kurs. Ne? Denn dieser Kursgewinn oder Kursverlust in US-Dollar wird dann auch mit reingerechnet. Und ja, man kommt dann einen Wert raus. Also ich habe ein schönes Excel-Sheet dafür gebaut. Und wenn ich dann unter 35.000 Reais, brasilianische Reais, bleibe, dann muss ich es nur angeben, ich muss es nur deklarieren am Ende des Jahres.
Yeah.
Und wenn ich drüber bin, dann muss ich sozusagen im selben Monat, das geht dann über eine Webseite, ja, da muss ich dann so eine Art Überweisungsbeleg generieren lassen und diese Steuern dann ans Finanzamt abführen. Also per Überweisung bezahlen, ja, und den Überweisungsbeleg dann einbehalten und mit der nächsten Steuererklärung dann abgeben. Damit hat aber Deutschland überhaupt gar nichts zu tun, die DKB auch nicht, ne, sondern die stellen mir quasi nur die Belege aus für diese Transaktion. Und das mache ich dann alles in Brasilien, ja.
Hast du dann einen Steuerberater, der sich darum kümmert? Weil ich glaube, das ist jetzt nicht so einfach, oder?
Ich muss einen Steuerberater benutzen. Das hat auch, das hat den Hintergrund einfach dadurch, dass ich Expat bin und ich quasi mein Gehalt anteilig in Deutschland und anteilig in Brasilien bekomme. Also ich kriege den Größteil von meinem Gehalt kriege ich in Brasilien. Aber dadurch, dass ich sozusagen in Deutschland und Brasilien ein Gehalt ausbezahlt bekomme, ich aber komplett in Brasilien steuerpflichtig bin, ist das ein bisschen tricky. Ich habe einen Steuerberater, der macht aber wirklich nur die Basics. Das heißt, diese komplette, alles, was ich in Eigenregie mache, das muss ich ihm dann sozusagen fein aufgedröselt mitgeben. Und dann deklariert er das sozusagen für mich mit. Der macht aber keine Steueroptimierung oder solche Sachen, ne, sondern der übernimmt das dann einfach und deklariert das für mich in diesem Format, wie das brasilianische Finanzamt das haben will.
Und wie lange brauchst du da im Monat, um das dann auf Vordermann zu bringen?
Geht eigentlich. Also durch diese Excel-Sheets, da habe ich mir so eine Art Workflow gemacht, ja, und dann, also dieses Aufschreiben, Deklarieren, also das ist nicht mehr als 10 Minuten pro Transaktion, eher weniger, ja. Dadurch, dass ich diese knapp 7.000 Euro da Freibetrag habe jeden Monat, das versuche ich natürlich zu nutzen, ja, und wälz immer ein bisschen was von meinem Depot um in Deutschland.
Ja.
Das sind jetzt keine Riesensummen, was ich da an Steuern spare, aber das sind vielleicht so 200, 300 Euro oder so pro Monat, ja, die man da an Steuern quasi sparen kann. Und deswegen, also das sind so 10 Minuten dauert das ungefähr.
Okay, aber das heißt, um das nochmal jetzt festzuhalten, du verkaufst dann eine bestimmte Summe von den ETFs jeden Monat und nimmst das Geld dann sozusagen steuerfrei mit und legst es dann aber gleich wieder in die ETFs an, die du verkauft hast.
Genau, genau. Also in der Praxis sieht das so aus, dass ich dann einen anderen ETF nehme. Also ich brauche eine andere WKN-Nummer sozusagen. Das hat aber mit dem Rechnungskonstrukt in Brasilien zu tun. Das ist unglaublich kompliziert. Das ist erlaubt, ne? Da gibt es einen Fachbegriff für, wenn man was verkauft und gleich wieder kauft. Ich habe es in den USA mal gelesen irgendwie. In den USA ist das nämlich nicht erlaubt, in Deutschland ist es erlaubt, in Brasilien ist es auch erlaubt. Also sozusagen, wenn ich etwas verkaufe und sobald die Order quasi geschlossen ist, dasselbe Produkt wieder kaufe.
Ja.
Das ist aber berechnungsmäßig. Also von der Steuerberechnung dann für die zukünftigen Deklarierungen wäre das relativ aufwendig. Deswegen nehme ich einfach ein anderes Produkt. Also ich nehme einfach einen Nasdaq-ETF, aber halt von Amundi anstatt von iShares zum Beispiel. Und dann hat das eine andere WKN, das ist deutlich leichter dann. Aber im Prinzip mache ich genau das. Also ich verkaufe einen Nasdaq-ETF, warte, bis die Order dann durch ist. Und wenn ich sozusagen dann das Geld von diesem Verkauf auf meinem Konto habe, dann kaufe ich im Prinzip dasselbe Produkt wieder.
Aber das kannst du natürlich nur machen, wenn die im Plus sind, ne?
Ja, genau. Es lohnt sich nur, wenn sie im Plus sind. Ja, also man muss, wie gesagt, das mit dem Excel-Sheet, das ist zum Beispiel, ich habe einen DAX-ETF, der ist in Euro ist er noch im Plus, in US-Dollar ist der dicke Minus. Ja. Es macht keinen Sinn, den zu verkaufen. Ja. Obwohl der quasi, wenn ich den im Depot angucke, dann sagt er, ja, du bist da noch ein paar Prozent im Plus. Da ich das aber quasi in US-Dollar umgerechnet in Brasilien deklariere, verschiebt sich das immer ein bisschen. Das ist auch aktuell, ich bin noch im Plus, ja, mit meinem Portfolio, aber nicht mehr so dicke. Da muss ich schon genau gucken, ob sich das dann überhaupt lohnt.
Aber das heißt, dadurch, dass du dann in US-Dollar die ETFs hast, profitierst du natürlich auch von der Aufwertung gegenüber dem Euro.
Also steuertechnisch nicht.
Steuertechnisch nicht, aber allgemein vom Depotwert.
Ja, vom Depotwert, also wie jeder andere, ne? der US, also US-starke ETFs, ja, irgendwie hält, ja. Der hat natürlich jetzt weniger miese gemacht, so muss man es ja immer sagen, ja.
Ja.
Ich denke aber, dass diese Abwertung des Euros, das ist so eine Art. Ja, das, also ich würde das nicht zu, wie soll ich sagen, ich würde das nicht zu stark sehen, das ist ein blödes Wort, sorry, Daniel. Ich gehe davon aus, dass der Euro wieder kommt. Ja, und in dem Moment, ja, wenn der Euro aufwertet gegenüber dem US-Dollar, ne, dann ist das, also dann sieht das auch nicht mehr so toll aus. Ja, da kann man nur hoffen, dass die kompletten Märkte wieder nach oben gehen. Auch davon gehe ich aus, ja. Aber das, was wir jetzt natürlich sehen, dadurch, dass der US-Dollar abgewertet, dass der Euro abgewertet worden ist gegenüber dem US-Dollar, dadurch sind einfach die Anlagen in Euro weniger stark gefallen. Ja. Als sie gefallen wären, wären sie in US-Dollar gelistet.
Ja, er ist ja generell so bei diesen Währungsgeschichten.
Ja.
Kurzfristig mag das immer gut aussehen, langfristig hält sich das aber die Waage. Also da macht das dann nicht so viel aus.
Genau.
Ja. Das heißt, du hast jetzt nur ETFs in deinem Portfolio und keine Einzelaktien, oder?
Genau, ich habe kein Stockpicking. Ich mache kein Stockpicking, ich habe nur ETFs drin und auch eigentlich nur, ich sage jetzt mal, langweilige ETFs. Also ich habe das Einzige, was ich als Themen-ETF drin habe, weil ich damals diesen Pickett Water Fonds hatte, ist ein iShares Water, Global Water. Und ansonsten habe ich aber keine Themen-ETFs, sondern nur die großen US-Indizes, bisschen DAX und den MSCI World. Also das meiste habe ich im MSCI World.
Und Dividende hast du, glaube ich, auch noch, ne?
Oh ja, genau. Ich habe ein bisschen Dividenden mit drin. Das hat aber auch diesen steuerlichen Hintergrund, dass ich auch monatlich bis, ich sage jetzt mal über den dicken Daumen, 350 Euro Dividenden im Ausland steuerfrei in Brasilien quasi deklarieren darf. Mhm. Also das heißt, dass wenn dieser ETF ausschüttet in Deutschland, das liegt unter diesen 350 Euro ungefähr umgerechnet, je nach Wechselkurs, dann muss ich die deklarieren, aber ich muss keine Steuern dafür abführen. Ja, und das ist also so, das ist einfach so ein kleines Goodie, das nehme ich mit. Ja, das sind aber, ich glaube, ich bin bei 5-6% Dividenden-ETFs. Und die habe ich mit dazu gemischt, weil ich ja das Problem habe, die müssen bei mir ja monatlich eigentlich aufgedröselt werden. Ja, also ich habe ja, ich kriege diese Freigrenze immer monatlich. Deswegen hatte ich mir auch die Dividenden-ETFs rausgesucht. Das ist ein Vanguard und auch einer von iShares, die eben in, genau in den Monaten ausschütten, in denen meine anderen ETFs nicht ausschütten.
Also du hast nur Ausschütter?
Nee, ist gemischt. Also ich habe einen Nasdaq-Ausschütter, ich habe einen Nasdaq dann thesaurierend. Aber dadurch, dass durch dieses Konstrukt eben, dass ich einen Teil oder dass ich Teil der Dividenden, die ich in Deutschland bekomme, in Brasilien quasi steuerfrei habe, habe ich schon geguckt, dass ich das so ein bisschen ausnivellieren kann.
Also ich stelle mir das als ordentliche Arbeit vor, wenn du da immer mit dem Excel-Sheet am Rechnen bist.
Es geht. Also es ist nicht so aufwendig, wenn man sich das Konstrukt einmal zurechtgelegt hat. Ja, dann funktioniert das ganz gut. Was unglaublich aufwendig war, war die Recherche dazu. Ja, weil es einfach, also es gibt keine Quellen in Brasilien, die das Thema behandeln. Ja, weil, also ich glaube, bis 2019 war 0,5% der Brasilianer überhaupt an der Börse. Ja.
0,5?
Also ein halbes Prozent ungefähr. Ja.
Ja.
Und das war nur was für totale Spinner, also sage ich jetzt in Anführungsstrichen. Ja. Und da war einfach, also da gab es auch keine irgendwie News zu und solche Sachen. Ja. Und dann die Leute, die irgendwie ausländische Konten halten, ja, und dort irgendwie Aktienprodukte haben, ja, und dort Dividenden, also ich keine Ahnung, das war im, ich glaube, es war noch nicht mal irgendwie im Promille-Bereich oder so. Ja. Und dann gab es einfach keine Informationen dazu. Das hat lang gedauert. Also das war auch teilweise Try and Error. So, das, wo ich dann ein Stück weit deklariert hatte, dass zum Beispiel das mit diesen Dividenden, dass die teilweise steuerfrei sind, auch im Ausland. Das war so, da hatte ich eine Rückzahlung bekommen. Ja, und dann hatte ich nachgeguckt, ja, und dann wollten die das Geld, also dann hatte ich quasi Steuern abgeführt für Dividenden, die ich gezahlt hätte, wo ich gar keine hätte, also keine Steuern für abführen müssen. Ja, dann kam das zurück und dann hatte ich geguckt, ja, und dann, also da bin ich eingestiegen dann und habe mal nach, ja, recherchiert und bin dann draufgekommen, da gibt es eine Tabelle. Ne? Aber das dauert dann, also das hat lang gedauert. Mittlerweile bin ich aber relativ gut, denke ich. Und das funktioniert ganz gut für mich, ja.
Lass uns doch mal so ein bisschen die Länderdiversifikation ansprechen. Du hast gesagt, du hast einen DAX-ETF, du hast aber keinen europaweiten ETF, der viel breiter gestreut ist. Also ich halte ja den DAX für den schlechtesten Index, in den man investieren kann.
Ja.
da hätte ich persönlich hätte eher den MDAX genommen, aber warum hast du den DAX genommen?
Ich glaube, als ich den gekauft hatte, war der DAX relativ weit unten und der sah nicht so schlecht aus. Der kam auch ganz gut. Also so, und der hat natürlich unglaublich verloren jetzt. Jetzt habe ich aber geguckt, im letzten Quartal hat er wieder gar nicht so schlecht performt. Ich war auch mal drauf und dran, den wieder zu verkaufen. Ich habe einer dieser Dividenden-ETFs, das ist ein Eurostoxx 100. Ja, ich nehme an, den DAX habe ich noch, weil er eben noch im Depot mit drin ist und weil ich immer aus steuerlichen Gründen diesen Nasdaq rotiert habe.
Ja.
Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich den noch halte. Ich muss aber sagen, aktuell ist ja sowieso alles im Keller, ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass der DAX auch wieder kommt. Ja.
Der wird wieder kommen. Also die Frage ist dann natürlich nur, wie lange das dauert, wie lange die Energiekrise hier das Hauptthema ist. Und das betrifft natürlich viele DAX-Unternehmen und die haben dann natürlich auch dementsprechend Verluste. Was ich aber noch wissen würde, warum du keine Schwellenländer in deinem Portfolio hast?
Gute Frage. Also ich bin ehrlich gesagt, also ich bin kein großer USA-Fan, aber ich halte einfach die quasi das Wirtschaftssystem USA, ne, oder die, wie soll ich sagen, der Wirtschaftsraum USA ist einfach der stärkste weltweit. Ja, da sehe ich halt auch einfach am meisten Potenzial drin. Dort vor allem natürlich auch in den Tech-Werten. Und deswegen hatte ich überlegt, ob ich in die Emerging Markets gehe oder ob ich das in diesen Nasdaq schmeiße. Und ich bin deswegen stark in den Nasdaq gegangen, weil ich da am meisten Potenzial sehe. Ja, also ich denke, die Tech-Werte, also die haben jetzt natürlich stark verloren. Ich denke aber, die kommen wieder sehr stark. Ich habe das Gefühl, das ist alternativlos. Also, und deswegen sehe ich da mehr Potenzial einfach in den USA. Also ich bin extrem USA-lastig. Das ich habe es mal ausgerechnet, also ich bin, ich glaube, mit 70% meiner ETFs, wenn man das rausdröselt, ja, auch über den MSCI World in den USA investiert. Und ja, ich denke, ich werde das auch so weiter behalten. Also vielleicht nehme ich den DAX mal raus und mische ein bisschen Emerging Markets dazu. Vielleicht sogar ein Brasilien-ETF oder so. aber die, ja, die könnte ich ja theoretisch auch direkt in Brasilien kaufen.
Ja.
Ja, genau. Deswegen.
Hast du da eigentlich auch ein Depot?
Ich habe ein Depot in Brasilien. Ich war auch mal investiert in Brasilien an der Börse. Nicht viel. Das war aber, also der Markt ist extrem volatil.
Ja.
Und das ging hoch und runter. Da, ich habe viel Zeit investiert. Ich habe das versucht zu managen und bin dann aber nach gut einem Jahr, anderthalb Jahren oder so wieder raus mit Plus, nicht so viel. Und ja, das war dann doch relativ aufwendig für mich und ich habe dann gedacht, nee, dann mache ich das lieber langweilig in ETFs. Das ist weniger aufwendig. Nee. Aktuell bin ich aber in Brasilien tatsächlich investiert in Kreditpapieren. Ne, wir haben ja momentan einen unglaublich hohen Leitzins. Ja, wir liegen da knapp bei 14%. Und da gibt es momentan Kreditpapiere, die werden mit 12,5% ungefähr pro Jahr nach Steuern verzinst.
Okay.
Abgesichert über über so eine Art Einlagensicherungsfonds. Und da muss ich natürlich sagen, da müssen sich andere Anlagen irgendwie schon arg strecken, ja, dass ich da rausgehen würde und dann irgendwie in Aktien gehen würde oder so in Brasilien.
Aber ist das Risiko da nicht auch höher?
Ich würde sagen, ja, das ist sicherlich nicht völlig risikofrei. Aber wie gesagt, also es gibt einen Einlagensicherungsfonds. Ich habe das auch so aufgedröselt, dass ich da nicht mit großen Summen in den einzelnen Banken bin. Also das sind so Kreditpapiere. So, ich würde sagen, das ist sowas wie Festgeld. Festgeld auf 3 Monate oder so. Da gibt es eine Art Börse für. Dann kann man schauen, wie viel, also zu welchen Kursen geben diese Kreditinstitute diese Sparpläne dann raus.
Ja.
Und dann kann man das einfach ein bisschen aufdröseln. Also ich habe davon, ich muss jetzt lügen, 8 verschiedenen Banken oder so in Brasilien habe ich diese Sparpapiere sozusagen so ein bisschen aufgedröselt. Und ja, ich hoffe, wenn da eine davon irgendwie einen Bach runtergeht, dass dieser Einlagensicherungsfonds dann greift.
Wie hoch ist der in Brasilien?
Der liegt pro Einlage bei umgerechnet ungefähr 50.000 Euro.
Also die Hälfte von Europa, da haben wir 100.000.
Genau. Und ist aber gedeckelt auf ungefähr 200.000 Euro. Also man kann nicht mehr als 200.000 Euro innerhalb von 4 Jahren durch diesen Einlagensicherungsfonds zurückbekommen. Und dann pro Kreditinstitut gedeckelt eben auf diese 50.000 Euro. Und da schaue ich auch, dass ich immer drunter bleibe. Also ich bleibe da deutlich drunter, ja, in der Regel. Und versuche das dann einfach so ein bisschen aufzudröseln. Dass wenn der eine von diesen Banken tatsächlich irgendwie, ja, das nicht überlebt, dass ich dann diesen Einlagensicherungsfonds oder über diesen Einlagensicherungsfonds dort das Geld wieder bekomme. Ob das so gut klappt, wird man dann sehen. Ja, aber ich bin guter Dinge.
Das ist ja am wichtigsten. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, du hast ja gesagt, 2020, da hast du vor dem Problem gestanden, dass dein Arbeitgeber halt in einer brenzlichen Situation war und dein Vermögen ist auch ordentlich runtergegangen. Wie hat sich denn dein Vermögen seitdem entwickelt? Kannst du jetzt besser schlafen, falls es nochmal zu so einer Situation kommen sollte?
Ja, also das hat sich relativ gut entwickelt wegen bis Ende 2021. Ne? Also ich nehme an, wie bei jedem. Ne? Dann kam natürlich der Krieg in der Ukraine. Jetzt ist es relativ weit runtergekracht. Ich merke aber, dass ich deutlich ruhiger geworden bin. Ja, und ich merke, also ich habe das Gefühl, dass ich einfach so, ich sage jetzt mal, mehr Vertrauen in die Märkte habe. Ja?
Ja.
Auch weil mein Job mittlerweile relativ sicher ist. Ja. Und vielleicht ist das immer dieser erste ominöse Crash, ja, wo jeder durch muss, ja, und dann wird man irgendwie, also dann entdeckt man für sich, okay, man kann das aushalten und man bleibt quasi, ne, in den Märkten.
Aber es war nur ein Monat, ne, das darfst du nicht vergessen, 2020.
Ja, das war ein harter Monat, das stimmt.
Also ein sehr harter, aber danach ging es ja gleich wieder nach oben, jetzt sieht es ein bisschen anders aus.
Ja, Das stimmt. Nee, ich bin relativ guter Dinge, sage ich jetzt mal. Also manchmal habe ich natürlich irgendwie, also ich habe keine schlechte Laune mehr, wenn ich irgendwie morgens in die Märkte gucke, ja, und sehe, dass es alles wieder rot, ja, und eine ganze Woche rot. Ich glaube, ich bin da ein bisschen, ja, ich nenne jetzt mal cooler geworden, ja, ein bisschen relaxter. Ich habe auch, weil ich gemerkt habe, dadurch, dass ich ja monatlich das immer umschlag, dass es tatsächlich gar keinen Sinn macht, was zu verkaufen und dann zu warten, ob man einen besseren Einstiegspunkt findet oder so. Ne? Also ich mache das wirklich ganz stupide. In der letzten Monatswoche schlage ich das um, ja? Egal wie die Kurse stehen. Weil wann immer ich probiert habe, das irgendwie das zu timen, ne? Time the market, hat es eigentlich nicht funktioniert. Ja, und hat mir dann irgendwie so, das sind ja dann irgendwie diese ganz, ganz, ganz einfachen Grundregeln irgendwie. Time in the market beats time the market, ja. Und ja, es funktioniert für mich.
Ja, ich meine, man entwickelt sich da ja auch weiter, ne? Und wenn du jetzt erst letztes Jahr angefangen hättest und du hättest 2020 nicht mitgenommen, dann wäre das ja auch für dich eine neue Situation und dann würdest du dementsprechend anders jetzt auch umgehen.
Ja, also das war schon damals so, dass ich irgendwie gesehen habe, oh, da geht irgendwie in dem 2020-Crash, da ist also mehr als ein Kleinwagen irgendwie bei draufgegangen, ja. Und dann denkt man, dann rechnet man immer so oder eine Anzahlung irgendwie fürs Eigenheim oder irgendwie sowas, ne. Und davon habe ich mich ein bisschen gelöst, ne, sondern das ist irgendwie so thematisch für mich im Kopf was anderes, ne. Da denke ich dann auch irgendwie mittlerweile irgendwie länger, ja, jetzt bin ich knapp 40. Das heißt, das ist natürlich schon, der Großteil ist Altersvorsorge, ja, da habe ich dann auch gute 25 Jahre. Und dann ist auch klar, also je mehr man darüber liest, natürlich auch, ja, in dem Moment, wo man über so einen Börsenzyklus geht, ja, also ich sage jetzt mal irgendwie 7, 8, 9, 10 Jahre oder so, ne, der Anlagehorizont, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwie miese macht, ja, relativ gering. Ja. Also risikolos ist es nie, ja, aber ich denke nicht. Also ich bin guter Dinge, dass das gut ausgeht für mich.
Ja, aber da noch mal eine kurze Frage zum Thema Rente. Du zahlst in die deutsche Rente trotzdem ein.
Genau, das ist, ich zahle das komplette Sozialversicherungspaket bis auf Krankenversicherung. Das ist privat abgesichert, auch über den Arbeitgeber. Aber ansonsten bin ich in den deutschen Sozialversicherungen komplett drin. Und zahle das aber auch in Brasilien. Das ist... Also beziehungsweise mein Arbeitgeber muss das in Brasilien bezahlen. Das wird aber auch gegenseitig angerechnet. Also wie die das dann genau machen. Es ist witzig, Brasilien hat kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, aber hat ein Sozialversicherungsabkommen irgendwie. Und das wird gegenseitig angerechnet.
Okay. Ja, aber es sind ja viele Dinge, die du da beachten musst, ne? Also bis du da dann tatsächlich diese ganzen Details weißt. Also ich kann mir vorstellen, dass es sehr lange dauert und auch sehr zeitaufwendig ist.
Ja, also wichtig, das Riesenproblem, das sind oft einfach, man braucht die Schlagwörter. Ja, die in Portugiesisch sozusagen, die Schlagwörter. Und wenn man die einmal gefunden hat, ja, das dauert dann immer ein bisschen. Und wenn man die einmal gefunden hat, dann kommt man eigentlich auch so über die Google-Suche relativ weit. Ja.
Ja.
Ja, wichtig ist, sich nicht auf irgendwie Halbwissen von anderen zu verlassen. Ja, das ist ganz wichtig. Also wenn man sowas auch, kann ich auch nur jedem empfehlen, ne? Wenn man plant, irgendwie ins Ausland zu gehen, ja, dann bitte nicht in Foren schauen, ja, und das für bare Münze nehmen und darauf eine Planung dann machen, ja, solche Sachen zum Beispiel, ne? Sondern dann wirklich auch im Zweifelsfall, ja, auch wenn es weh tut, da einen Steuerberater mal investieren, ja. Es gibt fast in jedem Land irgendwie lokal, also Steuerberater, die sich mit deutschem Steuerrecht auskennen. Und selbst wenn das da 200, 300, 400 Euro kostet, ja, so eine Erstberatung oder so, spart einem viel Ärger, wenn man dann mal unterwegs ist.
Ja, es ist enorm wichtig. Aber sprichst du denn die Sprache so gut, dass du dann die Texte auf Portugiesisch auch verstehst?
Mit der Sprache hapert es ein bisschen. Ich kann es dechiffrieren. Also ich benutze tatsächlich die Übersetzungsfunktion von zum Beispiel Google oder so gar nicht mehr so viel. Ich habe gemerkt, dass da ein Informationsverlust schon stattfindet, ne? Also dass man einen Informationsverlust hat, wenn man das übersetzen lässt, ne? Weil da schon viele so wie die das meinen, ja, das kommt manchmal nicht so rüber, aber natürlich nicht bei allem. Ne? In dem Moment, wo die da irgendwelche Fachbegriffe benutzen oder so, muss ich mir das schon mal irgendwie übersetzen lassen. Und dann aber so, das ist dann so ein Mischmasch aus Übersetzung und aus dem portugiesischen Text und dann kriege ich so raus, was sie meinen, ne? Also wie es gemeint ist und wie es funktioniert, ja.
Aber lass uns mal über die allgemeine wirtschaftliche Situation in Brasilien nochmal sprechen. Also hier in Deutschland bekommen wir ja immer nur schlechte Nachrichten über Brasilien zu hören, ob das nun politische sind, ob das wirtschaftliche sind. Und auch die Kriminalität in Brasilien ist sehr hoch. Wie nimmst du das alles persönlich wahr?
Ja, also Kriminalität werde ich immer gefragt. Ne? Also es ist ein Thema in Brasilien, muss man ganz klar sagen. Ja. Ist aber sehr lokal, ich sag mal sehr lokal begrenzt, ne? Zeitlich und lokal begrenzt. Und damit meine ich zum Beispiel, also wenn man, ich sag jetzt mal in Rio de Janeiro, ne, in gewissen Gegenden hat man einfach als, ich sag jetzt mal Gringo, ja, nichts verloren. Und das kann aber sein, dass es auf der anderen Straßenseite schon wieder ganz anders ist. Ne? Also das ist wirklich so, dass eine Straßenseite kann sicher sein und die andere nicht. Ja? Und das hört sich paradox an, ja, so funktioniert das hier tatsächlich. Ja? Und deswegen, wenn man so ein bisschen mit offenen Augen da durchs Leben geht, ja, ist das nicht so, dass man sich da irgendwie jeden Tag fürchten muss oder dass man sich da irgendwie so einschränken muss, ja, dass man die Lust daran verliert oder so. Also ich fühle mich in Brasilien eigentlich ziemlich sicher. Ja.
Du wohnst aber auch nicht in der Metropole.
Ich wohne nicht in der Metropole. Campinas ist relativ groß. Ja. Campinas liegt so 120 Kilometer außerhalb von Sao Paulo. Mhm. Das ist so eine Industriestadt. Und ich wohne in einer Art Vorort.
Okay.
Und der ist relativ sicher, das muss man auch dazu sagen. Und Campinas selber hat dann tatsächlich Gegenden, die sind sicher. Und dann gibt es Gegenden, die sind tagsüber sicher. Da kann man dann tagsüber ganz easy going laufen. Ja. Und in dem Moment, wo dann da irgendwie die Bordsteine hochgeklappt werden, dann fangen die an, quasi unsicher zu werden. Das ist in Sao Paulo nochmal extremer. Da gibt es ja wirklich ein touristisches Zentrum. Und da ist ganz klar, tagsüber ist gar kein Problem. Ne? Und nachts hat man einfach nichts verloren.
Mhm. Aber das kommt ja unter anderem durch das wirtschaftliche Ungleichgewicht. Ne? Also es gibt ja da viele Reiche und sehr viele arme Menschen. Und das macht sich doch dann auch bemerkbar, oder?
Absolut. Also das ist ganz extrem in Brasilien. Das kriegt man auch so mit. Ja, ich glaube, da gibt es so einen Gini-Index oder so ähnlich heißt der. Diese soziale Ungerechtigkeit, die ist in Brasilien ganz extrem. Und da würde ich fast sagen, das ist auch so ein bisschen so ein Key Factor hier in Brasilien, ne, dass es so eine Elite gibt, ja, die sehr reich, gut situiert ist, auch gut etabliert, ja, auch in der Politik und die natürlich wenig Interesse daran hat, dass sich da irgendwas ändert. Ja.
Ja.
Und das ist bestimmt auch ein Faktor, ne, warum das hier so aussieht, wie es aussieht. Also einfach mit einer weitreichenden einfach auch Armut, ja. Das definieren die hier wahrscheinlich anders, aber es ist ja tatsächlich so, ich habe gelesen, dass die Hälfte aller Brasilianer, dass die Ernährung nicht sichergestellt ist. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen mit dem Wording. Ja, also das heißt so mehr oder weniger, die haben keine ausgewogene Ernährung. Ja, das ist dann am Ende des Monats sind das dann nur noch Reis und Bohnen, was sie bekommen. Ja, und das sind 50% der Brasilianer. Ja, und das ist natürlich schon extrem.
Ja.
Und ich glaube, so knapp 5-10% ja, leben wirklich in Armut, also richtige Armut, ne? Hungern teilweise. Und das ist ein Problem, ein großes Problem in Brasilien. Und ja, jetzt mal, ich bin jetzt gespannt, wir hatten ja die Wahlen vor 2 Wochen, ja, die Präsidentschaftswahlen. Das ging.
Die ersten.
Die ersten, genau. Also
die Stichwahl, die kommt jetzt noch.
Die Stichwahl, die kommt jetzt in 2 Wochen. Ja, also das System funktioniert hier, dass der Präsident direkt gewählt wird. Das ist ja so ein Präsidialsystem hier in Brasilien, so wie in den USA oder Türkei oder so. Und hier kann man quasi den Präsidenten direkt wählen. Hier gab es ja die Auswahl zwischen Lula, das ist ja der aus dem linken Lager, und Jair Bolsonaro, den kennt man, glaube ich, ja. Der ist ja rechts außen. Und der hat deutlich besser abgeschnitten, als man gedacht hatte in den Umfragen. Waren wir eigentlich auch alle überrascht. Und jetzt bin ich mal schwer gespannt, wer da in 2 Wochen da diese Stichwahl gewinnt.
Also der Lula ist ja jetzt nicht unbedingt die bessere Alternative. Der saß ja wegen Bestechung, glaube ich, im Gefängnis.
Ja, das hat man ihm wohl nicht ganz so richtig nachweisen können. Deswegen wurde das ja wieder aufgehoben. Ja, da muss man aber dazu sagen, dass dieser Richter, der ihn damals 2018 dann zu einer Gefängnisstrafe verurteilt hat, was dann irgendwie zufällig kurz vor der Wahl geschehen ist, womit er quasi nicht mehr antreten durfte, dass der auch im Rechtsaußenlager irgendwie da untergebracht ist. Also das ist alles eine Fischi-Nummer, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass der Lula eine weiße Weste hat. Ja, also da gab es viel Korruption Ob er direkt daran beteiligt war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, das war sein Kabinett, ja. Das ist aber so ein bisschen die Krux hier, ne? Dass es im Prinzip keine richtige Auswahl gibt. Also man hat links außen mit dem Lula, der auch sagt, dass der Angriffskrieg von Putin noch gar nicht so schlimm sei, ja, der dann irgendwie sagt, der Maduro ist auch nicht so schlimm, also mit diesen ganzen sozialistischen Regierungen da im Prinzip konform, d'accord ist. Und und dann Jair Bolsonaro rechts außen, ja, der die Militärdiktatur gar nicht so schlimm fand in den 80ern in Brasilien, ja. Und der am liebsten auch wieder die Sklaverei hätte, so, ich sag jetzt mal ganz übertrieben, ja.
Ja.
Und da fehlt natürlich so ein bisschen die Mitte. Es gibt Kandidaten aus der Mitte, ja, es war auch hier zum Beispiel, ist eine Frau angetreten, die, würde ich so sagen, die so schon ein bisschen im rechten Spektrum ist, jetzt nicht rechts, wie wir das so verstehen, ne, sondern so gemäßigt, ja, also ich sag jetzt mal vielleicht so eine, ja, einfach so eine Volkspartei wie bei uns, ne, ob das jetzt eine CDU oder SPD ist oder so, aber so in dem Spektrum, die hat aber 5% der Stimmen bekommen, ja.
Das ist ja nichts.
Ja, das ist nichts. Und aber wenn ich mich mit Leuten unterhalte hier, dann ist es oft so, und das ist sehr, sehr traurig eigentlich, es ist oft so, naja, ich muss Jair Bolsonaro wählen, weil sonst gewinnt Lula. Ja, und das höre ich in beiden Versionen. Ne? Also einmal so und einmal so. Das heißt, ich habe das Gefühl, es wird gar nicht der gewählt, den man gerne hätte, sondern es wird genau der andere gewählt, damit man den man gar nicht leiden kann, ja, dass der nicht Präsident wird. Und das ist ganz extrem. Ne? Also diese Lager sind auch ganz extrem. Wer irgendwie rechts ist, der kann nicht den Lula wählen, ja, und die gehen auch richtig auf die Straße dafür, und andersrum ist es genauso. Schwierige Situation für Brasilien. Also ich denke, Brasilien würde irgendwie mit einem konservativen Präsidenten vielleicht ganz gut fahren. Ich sehe viel Potenzial in Brasilien, das ist eigentlich schade.
Ja, aber du hast ja da, wie du schon gesagt hast, die Eliten, und das ist ja eine Kaste, ne? Also der Bolsonaro hat ja dann auch überall seine Finger damit drin, ob das nun bei den Gerichten ist oder in der Wirtschaft. Beim Lula war es ähnlich. Und solange die da die Einflüsse haben, wird es schwierig für andere, da reinzukommen.
Ja, ganz extrem. Und also das sind auch so Sachen wie zum Beispiel das Bildungssystem hier, ne? Also was ich gelernt habe im Ausland, ist wirklich, dass das Bildung ist der Schlüssel, ne, für eine, ich sag jetzt mal, in Summe reiche Gesellschaft, ja, wobei ich reich gar nicht negativ meine, ja, sondern, oder für eine gute, funktionierende, ausgeglichene, faire Gesellschaft, ja, einfach weil man damit eine breite Masse, ja, in gute Jobs bringt, ja, und man merkt aber, das ist gar nicht gewollt hier, ja, das System funktioniert im Prinzip so, die Reichen bringen ihre Kinder auf die guten Privatschulen, ja, die so teuer sind, dass die normale Bevölkerung keine Chance hat, ihre Kinder dort unterzubringen. Und die sind aber Voraussetzung dafür, dass man die unglaublich harten Einstelltests oder die unglaublich harten Unitests sozusagen, bevor man dort einen Studienplatz bekommt, schafft. Mhm. Ja, das heißt, wer nicht auf einer guten Privatschule war, schafft es auch nicht auf die gute staatliche Universität. Und das ist so eine Art Teufelskreis. Ja?
Ja.
Das ist ganz schwer für, selbst für die Mittelschicht, würde ich sagen, ja, da richtig rauszukommen. Mhm. Ja? Ich meine, das Durchschnittsgehalt in Brasilien, das liegt irgendwo bei 2.500 Reais. Ne? Das sind umgerechnet 500 Euro. Das ist das Durchschnittsgehalt in Brasilien. Und Brasilien ist nicht so viel günstiger als in Deutschland in vielen Sachen. Ja?
Okay.
Und dann kann man natürlich nicht 200 Euro für eine Privatschule im Monat abdrücken. Oder 300 Euro gar. Ne? Und ja, also das sehe ich als Hauptproblem hier. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass sich so schnell was in Brasilien ändert. Ne? Also auch, weil das natürlich vergrößerte Strukturen sind. Ja? Also die haben sich da alle gut etabliert, ne? Die verdienen da alle mit. Und sehr schade.
Ja, aber wenn das in Brasilien, das Alltagsleben so teuer ist, dann ist es ja auch nicht verwunderlich, dass sich viele Menschen dann nicht vernünftiges Essen leisten können. Wie ist das so in den Supermärkten? Sind die Preise da auch so hoch?
Ja, also die Lebensmittelpreise, das kannst du dir so vorstellen, das sind wahrscheinlich so 20-30% günstiger als bei uns.
Mhm.
Kommt drauf an, was genau. Ja, also ich sage jetzt, Kaffee ist so teuer wie bei uns, Bier ist teurer als bei uns zum Beispiel.
Okay.
Aber, also so Sachen wie Autos. Autos sind unglaublich teuer. Autos sind in den letzten 3 Jahren, haben sich verdoppelt im Preis. Ne? Also die sind natürlich auch in Deutschland teurer geworden, aber hier ist es schon extrem.
Okay.
Das heißt, ein normales Auto hier in Brasilien kostet aktuell mehr als in Deutschland, wenn ich die Preise vergleiche.
Mhm.
Und so ist es auch bei ganz vielen anderen Produkten. Ich sage gar nicht Luxusprodukte, ne? Aber so Sachen wie Handys, Elektronik, alles, was über die normalen Hobby, ja, also wenn du ein Rad kaufen willst, ein Rennrad zum Beispiel, ne, das ist alles extrem teuer hier.
Okay.
Also bestimmt plus 50% oder so, wenn ich da eine Zahl irgendwie dranhängen müsste.
Und die Inflation, macht sich die bei euch auch bemerkbar?
Ja, da war auch der Inflationstreiber, waren die Energiepreise, ne? Also einfach, dass auf dem Weltmarkt die Ölpreise nach oben gegangen sind. Das kühlt aktuell wieder ab. Wir hatten, glaube ich, im April so 12% Inflation, Mai, April, 12% Inflation. Wir sind aktuell bei 8,5%, glaube ich. Und wobei da auch wirklich der Hauptfaktor sind die Treibstoffpreise. Die sind momentan wieder deutlich gefallen, ja, gegenüber dem, was wir da im Frühjahr hatten. Und ja, man merkt das aber. Man muss aber auch dazu sagen, dass Brasilien sowieso von der Inflation her eher höher liegt, ja, als Deutschland. Also ich glaube, dass in Deutschland einfach sind wir da ein bisschen verwöhnt, ja, von unglaublich niedrigen Inflationen, ja, über Jahre oder Jahrzehnte hinweg, möchte ich fast sagen. Ich glaube, da sind die Brasilianer einfach härteres gewöhnt. Ja. In den 80er da auch die Hyperinflation, in den 90er, Anfang der 90er war das, die Hyperinflation, dann kam der Real und seitdem geht das hoch und runter. Also wenn man sich so die Kurve anschaut, über die Jahre hinweg, wie der Leitzins sich bewegt, der geht dann immer so hoch auf 10, 12, 14% und wenn die Inflation dann wieder sinkt, dann kommt er wieder mit runter.
Okay, und wie ist es mit der Arbeitslosenquote? Die ist ja auch relativ hoch, ne?
Ich glaube, wo war die? 11%? 12%? Ja. Sowas? Ja, ist jetzt aber auch wieder am Sinken. Da geht es, glaube ich, um sozialversicherungspflichtige Jobs oder so. Das war natürlich extrem in der Corona-Krise, ja, weil es auch hier kein oder nicht so ein Kurzarbeitergeld gibt, nicht dieses System, wie wir in Deutschland oder auch in anderen Staaten in Europa haben. Ja. Da haben auch einfach viele Leute ihren Job verloren. Ja. Und auch ganz viele informelle Mitarbeiter. Es arbeiten ja auch ganz viele so, ich sag jetzt mal so als Haushaltshilfen, ja, das ist auch so eine Art Statussymbol in Brasilien, ja, sich da irgendwie eine Haushaltshilfe zu leisten, die wurden quasi mit der Corona-Krise alle auf die Straße gesetzt, ne? Die Leute wollten die sozusagen einmal nicht mehr im Haus haben, auf der anderen Seite wollten sie die auch nicht mehr bezahlen.
Ja.
Das ist aber mittlerweile, glaube ich, das ist mittlerweile wieder, geht die Arbeitslosenzahl runter, ja, also die Firmen investieren hier wieder und ich denke, das ist okay. Das liegt natürlich höher als in Deutschland. Ja, ich glaube, es sind 8,5-9% aktuell, sowas. Ich müsste nachgucken. Ich sehe es nicht so kritisch. Die Corona-Krise ist hier eigentlich gar kein Thema mehr. Ja, die Maskenpflicht wurde hier auch im April aufgehoben und seitdem die Maskenpflicht aufgehoben worden ist, gibt es ja eigentlich keine Corona-Beschränkungen mehr, gar nichts. Also ich sage jetzt mal so, die Corona-Krise ist durch und ja, der Ukraine-Krieg kommt hier nicht so stark an wie in Europa. Ja, da muss man auch dazu sagen, dass das nur als Beispiel, das wusste ich auch vorher nicht, Stromkosten ist hier zum Beispiel gar kein Thema. Ne? Brasilien bezieht 85% der Energie, also Stromenergie, aus erneuerbaren Energien.
Okay.
Und,
das ist aber eine krasse Zahl.
Ja, das ist eine krasse Zahl. Da denkt man, oh, die Brasilianer sind so grün, ne? Das sind sie dann leider nicht. sondern die Wasserenergie, also sie nennen es hier Hydroenergie, so ähnlich. Das ist ja einfach der günstigste Strom. Ja? Also hier gibt es das Riesenwasserkraftwerk im Süden von Brasilien. Das liefert, glaube ich, 65% des Strombedarfs für ganz Brasilien. Und dann gibt es 10% Solar, 10% Windenergie ungefähr. Ganz, ganz bisschen Atomstrom, aber das ist vernachlässigbar. Und der Rest kommt dann aus fossilen Energien. Also ein bisschen Kohle, ein bisschen Gas, aber das ist alles nicht so wild. Und das war schon mal besser, tatsächlich. Ne? Das ist eher so, dass über die Jahre wurde der Energiebedarf höher. Und man hat es dann mit fossilen Energien quasi ausgebaut, ne, um das zu kompensieren. Das heißt, der Anteil der Wasserenergie war schon mal höher, der lag schon mal alleine bei 80%. Aber es ist dennoch natürlich irgendwie ganz gut, weil man jetzt vor allem in der Krise merkt, ja, man ist quasi nicht von fossilen Energieträgern abhängig, zumindest nicht im Strombereich.
Ich habe jetzt noch eine Frage, bevor wir zum Wirtschaft kommen. Wie sieht denn so dein Alltag in Brasilien aus? Machst du jetzt viel mit Brasilianern oder eher mit Kollegen, mit denen du eh tagtäglich zu tun hast?
Beides. Also ich bin tatsächlich der einzige Expat hier aktuell. Mhm. Das heißt, ich habe nur brasilianische Kollegen.
Okay.
Aber ich habe jetzt seit einem guten Jahr auch eine brasilianische Freundin hier. Das funktioniert auch ganz gut. Und über den Freundeskreis werde ich hier so ein bisschen, finde ich, ein bisschen Anschluss. Ich fahre Rennrad. Ja, da habe ich so eine Rennrad, ich sage jetzt mal Gruppe. Ne? Mhm. Da habe ich so ein bisschen Anschluss gefunden. Und mit meinen brasilianischen Kollegen ab und an, aber nicht viel. Mhm. Und ja. Also ich habe tatsächlich, ich bin in keiner deutschen Expat-Gruppe oder Gemeinde oder so.
Das ist ja immer bei vielen so, ne? Also ich kann mich erinnern, als ich in Neuseeland 6 Monate war, du hast überall die Deutschen gehabt, ob das in der Sprachschule war oder teilweise dann auch über die Kontakte, die du dann da geknüpft hast. Und ich finde es immer sehr hilfreich, wenn man eben nicht diese deutschen Kontakte hat, sondern wenn man gezwungen wird, mit anderen was zu machen.
Ja, es ist, ich glaube, es bringt einen natürlich auch irgendwie aus dieser kleinen Blase raus, ne, ja, in der man dann lebt. Ja. Und ich kann das gut nachvollziehen. Ja, wenn ich irgendwo zwei Jahre hingehe und das ganz klar ist, das ist nach 2 Jahren durch, das Projekt, dann ist man da natürlich am Anfang ein bisschen euphorisch und dann merkt man aber relativ schnell, ja, das ist sowieso durch in einem Jahr, ne, warum soll ich jetzt irgendwie groß loslegen? Ne?
Ja.
Und ich habe gemerkt, als ich mich dann hier so ein bisschen etabliert hatte, ne, und ich gemerkt habe, naja, das ist schon das für länger, dass ich dann wirklich geguckt habe, ja, was gibt es denn noch? Ne? Also wo kann ich mich dann so ein bisschen, ja, meine Freizeit irgendwie verbringen und da Kontakte knüpfen und so.
Ja.
Das hilft schon weiter. Ich bin mir, also es gibt hier in Campinas auch gar nicht so riesen Expat-Communities. Zumindest habe ich davon also noch nichts mitgekriegt. Hm. Ich wohne auch in so einem Condominio, ne? Also in so einer gated Community.
Okay.
Aber ich kenne hier keine Deutschen. Also.
Aber du hast mit den Nachbarn dann auch was zu tun.
Ja, also man kennt sich, man sieht sich so auf der Straße. Ne? Das Problem in Brasilien ist ganz allgemein, dass Englisch kaum gesprochen wird. Ja? Okay. Selbst in den, ich sag jetzt mal, elitären Ebenen, ja. Die Jungen jetzt schon, das wird besser, ne?
Ja.
Aber alles, was so über 25 ist oder so, oder über 30, die tun sich extrem schwer damit.
Mhm.
Und ja, aber so die Basics, so mit den Nachbarn, man sieht sich irgendwie, man kennt sich, das ist auch ganz nett.
Und wie sprichst du mit den Brasilianern? Dann auf Portugiesisch oder eher auf Englisch?
Nee, Hände und Füße und Portugiesisch, tatsächlich, ja.
Ja.
Und ich versuche es manchmal so ein bisschen in Englisch, aber da merkst du, da ist ganz schwer. Also es gibt natürlich auch viele, die Englisch sprechen. Ja, also meine Freundin spricht fließend Englisch. Ne? Das ist auch der Grund, warum das so klappt bei uns und wahrscheinlich auch der Grund, warum ich nicht so gut Portugiesisch spreche, weil wir dann doch immer wieder ins Englische fallen.
Ja.
Aber du kommst ohne Portugiesisch hier nicht wirklich weiter. Also egal, wo du hingehst, ja, auf irgendwelche Ämter oder so, das geht nur im Portugiesischen.
Aber ich wünsche dir auf jeden Fall für die kommenden 3 Jahre, die du jetzt noch da sein wirst, auf jeden Fall alles Gute. Und ich denke mal, da wirst du dann in 3 Jahren auch noch mal einiges zu erzählen haben, weil da verändert sich ja auch ungemein viel jetzt in relativ kurzer Zeit in Brasilien. Und da wirst du wahrscheinlich schon noch einiges mitnehmen können.
Ja, ich hoffe. Also ich bin jetzt mal schwer gespannt, wie das mit den Wahlen ausgeht, auch weil wir dieses Paradoxon haben, dass wohl die Märkte eher den Lula vorne sehen würden wohl, wenn man das nur so nachvollziehen kann, was ja ganz untypisch ist, ja, dass man irgendwie einen linken, weißt du, also so ein Linksaußenpräsident da irgendwie vorteilhafter sieht, ja.
Ja.
Ich bin mal schwer gespannt. Ich hoffe für Brasilien, also ich finde Brasilien einfach sehr nett und unglaublich lebenswert und ich gönne es ihnen, ja, so also dass sie da einfach vorankommen, ja, aber ich sehe auch, die müssen einfach diese Strukturen da ein bisschen aufbrechen. Ich sehe aber auch unglaublich viel Potenzial in Brasilien, also auch im Technologiesektor und so. Ja, also ich bin da vielleicht ein bisschen voreingenommen, ja, aber die Brasilianer sind eigentlich weltweit die einzigen, bis auf die USA und irgendwie Westeuropa, ja, die konkurrenzfähig Verkehrsflugzeuge bauen können. Ja. Also das kriegen die Russen nicht hin, das kriegen die Chinesen nicht hin. Ja. Die Kanadier tun sich extrem schwer damit. Ja. Und das ist schon so ein Indikator für mich, ja, dass Brasilien als Land eine gute Basis hat für solche Sachen. Ja.
Ja.
Also auch in der Impfstoffforschung sind sie relativ vorne mit dabei und so. Also da ist einfach unglaublich viel Potenzial da. Und da würde ich mir schon wünschen, dass sie das so ein bisschen, ja, nutzen und da so weltweit auch ein bisschen einen Fuß in die Tür bekommen.
Dann lass uns mal zum Ende zum Word Shuffle kommen. Ich nenne dir ein paar Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt und beginnen möchte ich mit Sao Paulo.
Ja, Sao Paulo ist quasi das Wirtschaftszentrum, denke ich, in Südamerika. Ist eine unglaublich abwechslungsreiche Stadt. Ist aber nicht mein Favorite, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in Brasilien sagt man, in Sao Paulo wird das Geld verdient und in Rio ausgegeben. Und ja.
Das heißt, Rio ist dein Favorit?
Tatsächlich war ich außer einer Durchreise noch nicht in Rio. Das hängt aber einfach damit zusammen, dass ich kein Städtefan bin. Ja, sondern ich versuche ins Umland zu gehen. Brasilien hat unglaublich viel zu bieten, so landschaftlich. Und wenn ich dann irgendwie so 2, 3, 4 Tage ein Stück frei habe, dann versuche ich da ans Wasser zu gehen, irgendwie in die Landschaft, ein bisschen in die Berge wandern, solche Sachen, ja.
Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Tech-Podcast.
Ja, so hat es angefangen. Ich habe mit, ich kann den ja hier nennen, denke ich, Omega Tau, war ein Podcast, da habe ich angefangen, den zu hören. Und das ist das, was ich eigentlich so hauptsächlich höre. Wenn ich Podcasts höre, dann sind es doch meistens irgendwelche Tech-Podcasts oder Science-Podcasts, finde ich sehr spannend. Mir gefällt das Format, ja, vor allem, wenn das dann so Interview-Format hat, ja. Und da gibt es dann wirklich Podcasts, die haben unglaublich gute Interviewpartner, ja. Also auch, weil sich meistens die Leute Zeit dafür nehmen, ja. Und ja, finde ich sehr spannend. Ist eine wirkliche Bereicherung für mich, so, wenn ich das, weil da wirklich um einzelne Themen drumherum wird ins Detail gegangen. Sehr spannend, ja. Und nehme ich auch viel mit von.
Ja, das ist ja auch am wichtigsten, dass du dann auch was mitnehmen kannst. Und wenn es nur ein kleiner Anreiz ist, aber ansonsten brauchst du keinen Podcast hören, weil das ist natürlich enorm zeitaufwendig. Aber nur um sich da berieseln zu lassen, dafür ist mir meine Zeit dann auch zu schade.
Ja,
das ist jetzt meine persönliche Meinung und ich höre auch tatsächlich nur sehr, sehr wenige Podcasts, aber die höre ich dann dafür jetzt schon seit Jahren.
Ja, ich habe, wie gesagt, Omega Tau, da ist natürlich auch ab und an Geplänkel dabei, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, aber es gibt Themen, wo man immer denkt, naja, da kennt man sich aus und da tut man aber gar nicht, ja, also ein Thema war dann irgendwie, er hatte zum Patentrecht, ja, hat er eine Stunde irgendwie gemacht, fand ich extrem spannend, ja, also auch so der Sinn, ja, also warum es Patente gibt, ne, und wie es funktioniert und so. Und mittlerweile bin ich auch überzeugt, dass es Patente geben muss, ja, wo man dann vorher mal gesagt hat, ja, die bösen Firmen, ne, die stecken sich da irgendwie die Knete in die Tasche.
Ja, nee, ist tatsächlich ein spannendes Thema. Grüße gehen raus an den lieben Stefan Eck, mit dem haben wir ja bei der Finanzvisio Rockt auch eine ganze Folge über Patente gemacht. Und ich finde das auch sehr interessant. Ist natürlich jetzt auch kein Massenthema.
Ja, ist kein Massenthema, ist aber doch so ich denke schon, das sind so ein bisschen Basics, ne, wo man, die man zumindest, wenn man irgendwie im Finanzbereich so ein bisschen interessiert ist, ist das auch ein Thema, ne, so als Basics, was man doch, ja, da muss man sich ja nicht irgendwie großartig mit auseinandersetzen, ja, aber der Grund für Patente, ne, und dieser Payoff, ja, zwischen Nutzungsrecht, ja, und dass das überhaupt der quasi der Initiator ist für Firmen überhaupt Geld in bestimmte Forschungsbereiche zu investieren, ja, was sie sonst wahrscheinlich nie machen würden, ja. Und da muss man natürlich schon dazu sagen, Patentrecht ist oder Patente, ne, sind so ein wichtiger Teil davon, dass überhaupt richtig geforscht wird, dass Firmen viel Geld in die Hand nehmen, ne, und das machen.
Absolut. Kommen wir zum nächsten Begriff, das ist Deutschland.
Habe ich sehr gern. Ja, ich habe auch Deutschland nie verlassen, weil ich es nicht leiden kann oder so. Ne? Ich denke, ich werde auch in Deutschland alt werden. Wann das sein wird, weiß ich noch nicht. Aber ich denke, ich komme zurück. Ja, ich halte viel von Deutschland. Und habe da auch immer sehr gerne gelebt. Ja.
Ja, aber ich finde, so ein Blick über den Tellerrand und wenn man ihn über mehrere Jahre machen kann, so wie du, ich glaube, das ist eine Geschichte im Leben, die ist einfach toll.
Ja, also ich hab Deutschland auch zu schätzen gelernt. Ja, das merkt man dann auch oftmals, als wenn man im Ausland unterwegs ist, ja, und hier auf die Ämter muss oder so, ne? Und was habe ich mich drüber geärgert, dass ein Reisepass 60 Euro kostet? Und dann gehst du mal irgendwo anders hin, ja, und merkst, nee, Reisepass 60 Euro funktioniert alles, ja, und ich muss dann, kann ich dann irgendwie, was weiß ich, 4 Wochen kann ich den einfach abholen kommen. Ist super easy going.
Ja, Daniel. Ja, aber das lernst du wirklich erst kennen, wenn du im Ausland da sowas machst.
Ja, absolut, absolut. Ja. Und also es gibt schon ein paar Sachen, wo ich sagen würde, Mensch, Deutschland, also vor allem so Digitalisierung, ne, das ist unglaublich. Da schäme ich mich fast für Deutschland, muss ich ehrlich sagen, ja, weil ich oft darauf angesprochen werde und man geht immer im Ausland davon aus, in Deutschland läuft alles, ne? So. ja, öffentlicher Nahverkehr, das muss super laufen in Deutschland, ja. Und da muss ich mal sagen, Digitalisierung, ja, das merke ich auch hier, ne? Also Banking-Apps in Brasilien, ist super gut. Ne? Also da frage ich mich manchmal, wie große Banken, ja, wie die Deutsche Bank, bei der bin ich immer noch, und DKB, wie die sich mit ihren Apps halten können. Das ist ja unglaublich. Ja, wie
also die sehen furchtbar
aus. Ich muss es sagen, wie schlecht die sind. Ja.
Ja.
Und deswegen sehe ich auch noch einfach viel Potenzial in Digitalisierung, ja, allgemein. Ja, ich denke, da ist noch unglaublich viel zu tun. Ja, wo ich mich manchmal frage, Mensch, wir leben im Jahr 22, aber da ist in Deutschland noch nicht viel. Ja, und ich denke, da muss noch viel passieren. Aber allgemein ist Deutschland natürlich, ich finde, wir haben viel zu bieten. Ja, Deutschland ist ein tolles Land. Ich bin auch stolz, Deutsche zu sein. Und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie so mit einem, weißt du, mit so einem Rechtsschlag oder so, sondern ganz allgemein, ja. Und ich komme auch immer wieder gern zurück. Also ich bin nirgends aus dem gegangen, weil es mir in Deutschland nicht gefallen hätte oder so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
Na. Kommen wir zum nächsten Begriff. Jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt. Karneval ist es.
Karneval habe ich wenig mit am Hut, muss ich ehrlich sagen. Also man kann sich fast nicht erwehren in Brasilien.
Ja, deswegen habe ich den Begriff nämlich auch genommen.
Aber es ist tatsächlich so, also in dem Moment, wo man quasi nicht in Rio, das ist natürlich ganz krass, Sao Paulo auch, ja, hier in Campinas ist es schon deutlich weniger ausgeprägt, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Ja, man geht hier natürlich irgendwie mal mit auf die Straße, man guckt sich das Ganze an und so. Das ist aber nicht so extrem, wie wir das aus dem Fernsehen aus Rio kennen, ja, und aus Sao Paulo. Deswegen, ich persönlich habe mit Karneval auch in Deutschland nicht so viel am Hut gehabt. Deswegen, ja, eher so lala. Also, ich gehe mir hin, ich gucke es mir an. Es ist aber nicht so, dass ich da irgendwie ein ganzes Jahr drauf hinfieber oder so.
Okay. Der nächste Begriff ist mein Standardbegriff, das ist Rockmusik.
Ja, höre ich auch. Aber eher so alte Sachen. Dire Straits habe ich ganz viel gehört, höre ich immer noch ab und an. Ich mag, ja, Kiss und 80s Rockmusik so ein bisschen, ja, höre ich. Macht Spaß, aber jetzt so nichts Spezifisches.
Ja, aber ich meine, das sind ja alles so Klassik-Rock-Sachen aus den 80ern und da hängt auch mein Herz dran.
Ja, Klassik-Rock aus den 80ern mag ich, im Prinzip. Also ich ab und an kommt dann irgendwie noch Denko Jones oder so. Ne? Das läuft bei mir über die Playlist ab und an. Kann ich aber nicht dauerhaft hören. Das ist dann, dazu ist es mir dann so ein bisschen
eintönig.
Ja, eintönig, ja. Genau.
Okay. Der nächste Begriff, das ist der vorletzte, hat auch wieder viel mit Brasilien zu tun, das ist Fußball.
Überhaupt gar nicht.
Aber ist ein großes Thema in Brasilien, oder?
Ist ein Riesenthema in Brasilien. Ja, also die ganze Nation lebt davon. Ja. Brasilien ist allgemein ja sehr emotional. Ja, da darf dann auch mal geweint werden. Ja. Also auch wenn ein Brasilianer sonst nicht weint, ja, aber bei Fußball darf dann irgendwie geweint werden. Ist ein Riesenthema. Ja. Da wird sich auch drüber identifiziert. Ja. Es ist ganz witzig. Dieser, ich meine, es gab ja damals dieses 7:1 in der Weltmeisterschaft, wo wir 2014, wo Deutschland Brasilien weggefegt hat. Ja. Das nehmen die uns gar nicht so übel, muss man ehrlich sagen.
Okay.
Aber das, ich krieg's jetzt im Portugiesischen nicht zusammen, aber das ist irgendwie so, das ist mein 7:1 oder so. Ne? Das sagen ja manche, wenn sie irgendwie einen schlechten Tag hatten oder irgendwas Schlimmes passiert ist oder so und man das irgendwie so ein bisschen überspielen will oder so. Ja? Das ist hier tatsächlich eine Redewendung. Ja?
Echt?
Und ja, tatsächlich. Ich krieg's das im Portugiesisch nicht zusammen, sorry. Aber es ist so, übersetzt ist es ja, das ist ja irgendwie ein 7:1 oder so, ne? Und damit meinen die dann eben genau dieses Ergebnis aus Deutschland-Brasilien 7:1.
Muss sehr einschneidend gewesen sein.
Extrem, ja. Mhm. Ich werde aber auch immer gefragt, das war aber weltweit so, ne? Wenn man aus Deutschland kommt, wird man gefragt, naja, was hält man von Fußball, ne? Und Michael Ballack, und ich weiß nicht, ob es nach wie vor ein Thema ist, aber das war früher immer das Thema. Michael Ballack, Fußball. Bin ich Bayern München Fan oder nicht? Und da muss man dann ein bisschen diplomatisch hantieren. Ja, das wird manchmal als Affront angesehen, wenn man aus Deutschland kommt und sagt, naja, mit Fußball hat man wenig am Hut.
Okay, dann kommen wir zum letzten Begriff. Das ist Glück.
Ja, ist wichtig. Ne? Ich denke, Glück oder so glücklich sein, ja, ist ganz wichtig. Sollte man auch schauen, dass das gut funktioniert, ja, dass man sich da nicht irgendwie in eine Richtung verrennt. Und sicherlich auch im Thema, ja, Zukunftsplanung, ja, vielleicht nicht zu arg auf die Rendite schauen, ja, auch mal irgendwie konsumieren, finde ich auch wichtig. Ja. Also wenn ich mich so umgucke, vor allem so unter diesen Finanzbegeisterten, so mehr oder weniger, auch wenn ich so Podcasts höre oder so, Und das war bei dir auch ein Thema, glaube ich, bei es gab jemand, der hat mit Immobilien viel gemacht, der ist im Bayerischen Rundfunk auch drin gewesen. Der hat so einen Satz irgendwie fallen lassen, ja, 8 Stunden arbeiten am Tag, das ist ein Halbtagsjob oder so ähnlich, ne? Und wo ich dachte, oh, um Himmels Willen, ja, ganz falsche Einstellung, ne? Ja. Sondern du musst auch ein bisschen gucken, dass das nicht, weißt du, also dass du was hast von deinem Leben, ja?
Genau.
Dass du da was draus machst und sparen, ja, Altersvorsorge, ja, ist wichtig, aber auch ein bisschen irgendwie Leben konsumieren, ja, glücklich sein, was vom Leben haben, halte ich für ganz wichtig, ja.
Ja.
Und genau, aber auch was draus machen, ja, so ein bisschen planen, ja, und gucken, dass das irgendwie funktioniert, dass das läuft, ja. Also einfach zurücklehnen und sagen, naja, das wird alles von alleine gehen, so einfach ist es dann leider nicht.
Ja. Genau. Michael, herzlichen Dank für das tolle Interview. Jetzt sind es 70 Minuten geworden und ich fand, das war eine runde Sache. Wir haben viele Themen angesprochen und ich sage herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, Daniel. Das hat mir Spaß gemacht und vielleicht kann da irgendwie jemand was von mitnehmen, ja. Und ich kann das nur promoten. Also wenn sich jemand überlegt, ins Ausland zu gehen, ja, das ist eine tolle Sache. Ja, man muss es ein bisschen planen, aber es bereichert einen einfach, weil man aus diesem, weil man so ein bisschen auch den Horizont erweitert und weil das eine gute Sache ist. Ja.
Ja. Ich wünsche auf jeden Fall alles Gute weiterhin in Brasilien.
Danke. Ja, ich wünsche dir was.
Soweit das Interview mit Michael. Alle Links zu den anderen Hörerfolgen aus dem Ausland findest du in den Shownotes und im Blogartikel. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann wünsche ich dir alles Gute und sag ciao. Bis zum nächsten Mal.